Heterogenität, Kooperation und Innovation.
Metaplatt. Niederdeutschforschung im Gespräch. Hallo und herzlich willkommen zu Metaplatt, dem Podcast aus dem Hause Leni. Schön, dass du dabei bist und mit mir etwas über das Niederdeutsche lernen möchtest. Mein Name ist Anne Hertel und ich sitze heute hier mit Professor Dr. Birte Arendt, um über Konzepte der Niederdeutschdidaktik zu sprechen. Hallo Birte.
Hallo Anne und herzlichen Dank für die Einladung heute hier. Ich freue mich.
Ich freue mich auch, dass du Zeit für uns hast. Birte Arendt ist Leiterin des Kompetenzzentrums für Niederdeutschdidaktik an der Universität Greifswald und auch Projektleitung des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln. Und damit ist sie für mich als ausgewiesene Expertin die passende Gesprächspartnerin für unser Thema. Ich steige auch direkt mal mit einer für mich sehr wichtigen Frage ein. Was sind zentrale Rahmenbedingungen der Niederdeutschdidaktik?
Also grundsätzlich ist die Niederdeutschdidaktik an sich eine recht junge Disziplin und die Rahmenbedingungen, die dazu nötigen, Niederdeutsch in der Schule zu vermitteln und damit die Rahmenbedingungen auch für die Niederdeutschdidaktik, sind in einem konstanten Wandel und haben sich vor allem in den letzten Jahren ganz massiv gewandelt. Drei Aspekte sind dabei ganz zentral, die ich nennen möchte. Das ist der Sprachrückgang, die Politik und die Institutionalisierung. Sprachrückgang heißt, wenn wir uns Umfragen angucken, 1984 haben noch ca. 34% der Menschen in Norddeutschland gesagt, sie können gut und sehr gut Niederdeutsch sprechen. 2007, 2016 waren die letzten Umfragen, da waren es nur noch 15%. Also wir gehen davon aus, dass die intergenerationelle Weitergabe in den Familien eigentlich nicht mehr stattfindet. Und das ist nicht nur für Niederdeutsch so, das ist für ganz viele Sprachen überall auf der Welt, für kleine und regionale Sprachen der Fall. Und darauf reagiert eben die Politik. Und das ist der zweite Aspekt. Also wir haben veränderte Rahmenbedingungen auf sprachpolitischer Ebene, maßgeblich durch die Europäische Sprachencharta, die 1999 in Deutschland gezeichnet wurde. Und hier adressiert der Artikel 8 die Vermittlung der regionalen Minderheitensprachen. Und dort heißt es eben zum Beispiel, die Vertragsparteien verpflichten sich, Angebote zum Erwerb der Regionalsprache zu machen. Und das ist dann für die nördlichen Bundesländer bindend. Und der dritte Aspekt, der darauf aufbaut, ist die Institutionalisierung von Niederdeutsch. Das heißt, Niederdeutsch ist in den letzten 10, 20 Jahren ganz massiv in die Bildungsinstitutionen in den nördlichen Bundesländern eingebunden worden. Kindergarten, Schule, Hochschule. Das heißt nicht, dass das Thema Niederdeutsch und Schule so jung ist. Das ist total alt. Das sehen wir jetzt gerade. Wir haben ein großes Forschungsprojekt auch mit Andreas Bieberstedt zusammen, wo wir zeigen können, dass Niederdeutsch und Schule schon ein Thema ist, was auch im 18. Jahrhundert adressiert wurde. Also damals Niederdeutsch als Ausgangssprache. Dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts Niederdeutsch als Heimatsprache. Dann gab es einen Diskurs Niederdeutsch als Sprachbarriere in den 1970er Jahren. Und was wir aktuell haben, was so ein aktueller Wandel ist, ist eben, dass Niederdeutsch als Lehrvarietät vermittelt wird mit dem Ziel einer Sprachkompetenz. Also das sind so, würde ich sagen, das sind so die drei zentralen Rahmenbedingungen.
Du hast in so einem kleinen Nebensatz von der intergenerationellen Weitergabe des Niederdeutschen gesprochen. Kannst du uns nochmal sagen, was das eigentlich mit der intergenerationellen Vermittlung des Niederdeutschen auf sich hat?
Wir unterscheiden grundsätzlich zwei mögliche Erwerbsformen einer Sprache. Der Spracherwerb, das ist meistens der Begriff, der für den ungesteuerten innerfamiliären Spracherwerb vorgesehen ist, so wie man eben seine Muttersprache erwirbt und wie es für zahlreiche Dialekte auch überall auf der Welt üblich ist. Und das meint intergenerationelle Weitergabe, dass also eine Varietät von einer Generation an die andere weitergegeben wird. Bei Niederdeutsch haben wir es häufig so, dass erzählen Studierende eben manchmal, dass sie über die Großeltern eben mit Niederdeutsch in Verbindung gekommen sind und es da eigentlich erworben haben.
Und ich habe nur noch eine zweite kleine Nachfrage. Du hast von den Vertragspartnern der Charta gesprochen. Wer sind genau die Vertragspartner der Charta?
Das ist eine gute Frage und das ist je nach Perspektive sind das unterschiedliche Vertragspartner. Also die Europäische Sprachenkarte haben zahlreiche europäische Länder gezeichnet und die haben dann für ihr Land, für ihre Nation festgelegt, welche Sprachen, welche Varietäten wollen wir als Regionalsprachen oder Minderheitensprachen anerkennen. In Bezug auf Niederdeutsch, das gilt als Regionalsprache, haben eben die Bundesländer Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen für Niederdeutsch gezeichnet. Das heißt, die haben jeweils auch nochmal Bundesländer spezifische Verpflichtungen eingegangen, wie sie Niederdeutsch in Verwaltung, in Medien und in der Bildung unterbringen wollen.
Du hast es angedeutet, Niederdeutschdidaktik ist generell eher eine jüngere Disziplin, die auch eng an die institutionelle Vermittlung des Niederdeutschen gebunden ist. Worin bestehen jetzt aus deiner Sicht besondere Herausforderungen für die Niederdeutschvermittlung?
Vielen Dank für diese spannende Frage. Das ist wirklich so eine Steilvorlage, weil das natürlich auch immer wieder gefragt wird zu unserem Forschungsfeld. Braucht es so etwas wie eine Niederdeutschdidaktik? Können wir nicht Aspekte der Fremdsprachdidaktik, der Deutschdidaktik übernehmen? Was ist hier so das Besondere? Und das Besondere daran ist eigentlich, dass das Niederdeutsche als Regionalsprache, als dialektale Varietät hochgradig divers ist auf verschiedenen Ebenen. Also auf sprachstruktureller Ebene ist das Niederdeutsche eine Abstraktion von verschiedenen regionalen Dialekten. Also wir haben eine hohe Binnendifferenzierung, wir haben keine einheitliche Orthographie, wir haben eine primär mündliche Verwendung. Alles typische Dialektmerkmale, die jetzt problematisch werden oder eine Herausforderung bilden, wenn es um den Kontext Schule geht. Denn Schule ist ein normativer Kontext. Das schlägt sich in Bildungsstandards nieder, in Curricula, wo alles strukturell gegliedert ist und geregelt ist. Also hier ist so ein großer Spagat. Heterogenität als sprachkonstitutives Merkmal des Niederdeutschen trifft auf Standardisierung und Normorientierung in der Schule. Das ist so der allgemeine Rahmen, der einfach das nochmal dazu nötigt, hier gesondert drüber nachzudenken. Und für Niederdeutsch speziell sind es eigentlich vier Spezifika, die eine besondere Vermittlung und Annäherung brauchen oder dazu nötigen. Das ist eben einmal das sprachstrukturelle Merkmal der Binnendifferenzierung. Das zweite ist ein sprachsoziologisches Merkmal, dass die Schülerinnen und Schüler ganz heterogene Wissensbestände haben sprachlich. Manche haben es zu Hause gehört, bei den Großeltern oder bei den Eltern. Manche kommen mit null Vorkenntnissen in die Schule. Auch bei Lehrerinnen und Lehrern sind die Wissensbestände, also die Kompetenzbestände, sehr unterschiedlich. Das dritte Merkmal ist ein sprachdidaktisches Merkmal. Wir haben sehr heterogene Ansätze in den unterschiedlichen Bundesländern zur Vermittlung. Wir haben viele Rahmenpläne für die Grundschule. Aber was uns fehlt, ist so ein durchgängiges Sprachcurriculum, wie wir es für etablierte Fremdsprachen wie Englisch beispielsweise haben, wo man immer wieder auf bestimmten Dingen aufbauen kann, darauf zurückgreifen kann. Das haben wir für Niederdeutsch nicht, sondern eine Heterogenität an Angebotsformen, AGs, Wahlpflicht, Fachunterricht. Und das dritte ist eine reiche literarische und kulturelle Tradition der niederdeutschen Sprache. Niederdeutsch war lange Zeit oder ist es aktuell auch Literatursprache. Eigentlich seit den Anfängen, seit dem Altniederdeutschen, vor allem auch seit dem Mittelniederdeutschen. Und insofern stellt sich hier die Frage, wie sowas dann in einem Sprachunterricht angemessen vermittelt werden kann. Also das sind so diese vier Herausforderungen, die nochmal spezifisch, glaube ich, sind für das Niederdeutsche, aber gleichzeitig, denke ich, auch typisch für andere Regionalsprachen, die vor ganz ähnlichen Herausforderungen auch stehen.
Was ich jetzt mitnehme aus deiner Antwort, ist das vielleicht, wenn man das auf eine Herausforderung zusammenführen kann, letztlich die Heterogenität des Niederdeutschen auf verschiedenen Ebenen. Und du hast eben auch die Binnendifferenzierung erwähnt. Magst du da den Zuhörenden vielleicht nochmal so zwei, drei Hinweise geben, was genau du damit gemeint hast?
Binnendifferenzierung meint die räumliche Gliederung des niederdeutschen Sprachraums. Das ist also das Sprachgebiet nördlich der Benrather Linie und die wir auf vorrangig phonologischen und morphologischen Merkmalen und Grundlage in unterschiedliche Räume differenzieren. Man kann so einen ost- und westniederdeutschen Sprachraum rekonstruieren, den wir morphologisch am Einheitsplural festmachen. Der hat sprachhistorische Ursachen. Der westniederdeutsche Sprachraum ist der alte Sprachraum. Und dann haben wir eine Entwicklung, eine Ausweitung des Sprachraums im mittelniederdeutscher Zeit ab dem 12. Jahrhundert, wo auch das Ostniederdeutsche dann dazukommt. Und dann haben wir eine Nord-Süd-Gliederung, die auch auf morphologisch und phonetischer Grundlage erfolgt. Das ist so diese Idee der unterschiedlichen niederdeutschen Dialekte.
Wir haben jetzt schon viel zu den Herausforderungen der Niederdeutschvermittlung gehört. Und ich habe mich jetzt gefragt, warum braucht es aus deiner Sicht eine Didaktik zur Vermittlung des Niederdeutschen? Vielleicht auch so ein bisschen verbunden mit der Frage nach der Disziplingenese.
Ja, Disziplingenese ist ein gutes Stichwort. Wann tauchte der Begriff Niederdeutschdidaktik erstmals als Buchtitel auf? Das ist noch gar nicht so lange her, 2021. Recht programmatisch und provokant auch ein Stück weit, weil genau diese Frage eben immer steht. Ne? Braucht es eine eigenständige Niederdeutschdidaktik? Und davon gehen viele Forscherinnen und Forscher auch der niederdeutschen Philologie aus, eben auf Grundlage der Spezifika, die ich eben genannt habe. Die Didaktik als Wissenschaft ist daran interessiert, allgemeine Modelle und Konzepte zu entwickeln. Und genau darum geht es, die Heterogenität der Ansätze zu bündeln und Lösungsvorschläge für diese Herausforderungen zu generieren, um hiermit die institutionelle Vermittlung von Niederdeutsch zu ermöglichen. Also diese grundlegende Frage der Didaktik ist, wer lernt was, womit, wie, von wem, wann, zu welchem Ziel. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf diese vier Spezifika, dann kann ich hier auch solche didaktischen Konzepte vorstellen, wie darauf reagiert wird. Wenn wir auf die Binnendifferenzierung zurückkommen, also ein sprachstrukturelles Spezifikum, so etabliert sich in Bezug auf unterschiedliche Dialekträume, etablieren sich unterschiedliche Lehrvarietäten, die so eine Form der Standardisierung oder Regionalisierung des jeweiligen Sprachraums oder Sprachgebiets vornehmen. Es gibt zwei etablierte Orthographiesysteme, einmal nach Hermann Winter für den ostniederdeutschen Sprachraum und nach Sass für den westniederdeutschen Sprachraum. Und in denen werden dann auch die Lehrmaterialien konsequent umgesetzt bzw. daran adaptiert, dass wir da eine Vereinheitlichung haben, die dann es den Schülerinnen und Schülern auch ermöglicht, die Texte selbstständig zu erschließen über Wörterbücher und so weiter. Eine Heterogenität der Schreibpraktiken, wie wir es in der niederdeutschen Literatur haben, sind einfach etwas, was Schülerinnen und Schüler von der eigenständigen Texterschließung entbindet oder es deutlich erschwert. Das zweite, das sprachsoziologische Kriterium der heterogenen Kompetenzen. Hier kann man sehr gut aus dem Bereich der Inklusionsforschung Angebote nutzen, denn genau darum geht es dort auch, heterogene Wissensbestände in den Unterricht zu integrieren. Und hier hat sich das kooperative Lernen als Königsweg eigentlich der Inklusion angeboten und entwickelt. Und das ist etwas, was wir am KND bei der Erstellung unserer didaktischen Materialien auch immer berücksichtigen, dass wir hier kooperative Lehr-Lernformen anbahnen und anregen, wo die Schülerinnen und Schüler ihre Wissensbestände aneinander angleichen und sich wechselseitig unterstützen können. Methodische Vielfalt ist ein Stichwort, aber auch Adaption bekannter Stoffe, insbesondere für diejenigen, die SprachanfängerInnen sind, wo dann das inhaltliche Vertrauen oder Wissen über einen Stoff die Verstehensrezeption entlastet. Also wir haben jetzt gerade Pettersson und Findus auf Plattdeutsch herausgebracht. Das wäre so eine Adaption bekannter Stoffe. Das sprachdidaktische Spezifikum, das also das Spiralkurriculum, fehlt und wir hier auch keinen eigenständigen Fachunterricht haben von der Grundschule bis zur Sekundarstufe 2. Darauf reagieren wir, indem wir hier auch fachübergreifende oder fächerübergreifende Angebote machen. Ja, und das entspricht auch den Rahmenbedingungen, denn für Mecklenburg-Vorpommern steht Niederdeutsch in allen Rahmenplänen. Deutsch, Sachunterricht, Musik, beispielsweise Geschichte, die niederdeutsche Inhalte mitvermitteln sollen. Das Letzte, die literarische Tradition, hier geht es dann tatsächlich darum, auch Konzepte und Modelle, Unterrichtshandreichungen zu entwickeln für die Vermittlung von etablierten niederdeutschen Stoffen. Wir haben jetzt für Fritz Reuters Versepos Kainhösung eine große Handreichung entwickelt und erarbeiten aktuell Unterrichtsmaterialien zu Martha Müller-Grelert, der vorpommerschen Dichterin, die 2026 150 Jahre alt wird.
In der Vorbereitung habe ich mich ja auch mit verschiedenen Publikationen auseinandergesetzt und unter anderem auch mit deinem Artikel zu kooperativen Lehr-Lernaktivitäten, den wir in den Shownotes verlinkt haben. Und da ist nämlich auch eine Frage, eignen sich kooperative Vermittlungsformate für den Unterricht gefährdeter, nicht standardisierter Sprachen?
Kooperatives Lernen, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, gilt als Königsweg der Inklusion. Also das ist etwas, was wir aus der empirischen Bildungsforschung auch wissen. Das bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler selbstständig sprachliche Aufgaben bearbeiten und sich in der Aufgabe unterstützen, unterschiedliche Arbeitsaufträge, entweder arbeitsteilig das Ganze bearbeiten oder gemeinsam an einer Aufgabe sitzen. Also das können Texterschließungen sein, das können Textproduktionen sein, die sie gemeinschaftlich machen. Und das Besondere daran ist eben, dass die Schülerinnen und Schüler damit in so einen Rollenwechsel auch kommen und ihr Wissen miteinander teilen müssen. Ich habe eine Studie gemacht mit 53 Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe hier in Mecklenburg-Vorpommern und ich habe sie eben bei Gruppenarbeit, beim kooperativen Arbeiten über eine 360-Grad-Kamera beobachtet. Man konnte hier sehr gut zeigen, dass sie die Verantwortung für die Aufgabe übernehmen und sich über Peer-Feedback unterstützen. Also das heißt, sie korrigieren sich auch wechselseitig und wechseln dann auch die Rolle vom Schüler, der Schülerin hin zum Lehrer, zur Lehrerin. Sie stellen ihre eigenen Lerngegenstände dar und übernehmen Verantwortung für die Bearbeitung dieser Lerngegenstände. Was wir noch gesehen haben, sind, dass die Schülerinnen und Schüler sehr viel Spaß bei diesen Gruppenarbeiten haben. Und das ist natürlich ein ganz großer motivationaler Faktor, ne? Dieser Spaß, diese Frotzelaktivitäten, die dabei stattfinden. Und wenn man genauer hinguckt, also ich habe das Ganze dann mikroanalytisch bearbeitet, dann zeigt sich, dass auch dieser Spaß sich an sprachlichen Phänomenen aufhängt bzw. die bearbeitet. Also es ging beispielsweise dann um die Rechtschreibung und die Erklärpraktiken, die die Schülerinnen und Schüler nutzen, sind sehr auf den Punkt, sind sehr adressatinnenorientiert und wie gesagt eben auch mit so einer spaßigen Komponente. Und was es eben auch zeigt, ist, dass sie hier ihre unterschiedlichen Erklärstrategien, die sie haben, dann auch nutzen und in Anschlag bringen, um sich wechselseitig Phänomene zu erklären und damit natürlich auch ihre metasprachlichen Praktiken und ihre Analyse- und Reflexionsfähigkeit in sprachlicher Hinsicht stärken. Also das sind so die zentralen Punkte, warum kooperatives Arbeiten eben auch für den Sprachunterricht und insbesondere für den Niederdeutschunterricht so sinnvoll erscheint.
Du hast gesagt, du hast das mikroanalytisch untersucht. Was bedeutet das genau?
Mikroanalytisch ist ein Zugriff, der gesprächs- oder konversationsanalytisch orientiert ist. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler wurden eben mit der Kamera aufgenommen und alles das, was sie gesagt haben, wurde dann transkribiert. Die einzelnen Äußerungen, die guckt man sich im sequentiellen Kontext dann an und erst bei diesen wirklich sehr kleinschrittigen Analysen kann man den eigenen Anteil, den jeder Schüler an der Interaktion hat, sehen und rekonstruieren und darüber dann eben auch die Aktivitäten rekonstruieren. Und diese Interaktivität, wie die Schülerinnen und Schüler sich selber unterstützen, wie sie sich fordern, aber über dieses Fordern eben herausfordern und auch diese Erkläraktivitäten, die lustig sind, die spaßig gemeint sind, die sind auch extrem anspruchsvoll. Also damit sie dann funktionieren, müssen sie verstanden werden und das setzt schon meistens ein sehr genaues sprachliches Wissen eigentlich voraus.
Hast du nochmal vielleicht ein Beispiel für eine Erklärstrategie, die dir bei deiner Forschung jetzt im Gedächtnis geblieben ist?
Ein Beispiel dafür, es ging um eine Gruppenarbeit, wen mag man, wen nicht und dann will jemand den Weihnachtsmann aufschreiben und weiß aber nicht, wie im Niederdeutschen Mann geschrieben wird. Und dann wird es erstmal spaßig aufgenommen mit einem N oder zwei und dann kommen so Übertreibungen mit drei und vier und es geht dann immer so weiter. Also das Problem wird nicht ernst genommen, was derjenige dann hat. Und dann kommt so eine gestische Erklärressource, dass jemand auf den Tisch haut und ruft Mann und das als Angebot macht, das als Ressource zu nutzen. Dann kommt das nächste, die Shared Language wird adressiert. Na, wie du es im Hochdeutschen auch schreibst. Und dann kommt nämlich das eigentliche Problem, dass der Probleminhaber eben auch nicht weiß, wie man es im Standarddeutschen schreibt. Und nach kristallisieren die Interaktanten dann dieses Problem heraus und können ihm am Ende dann auch tatsächlich helfen.
Ich möchte jetzt den Bogen nochmal in ein etwas anderes Themengebiet mit dir schlagen. Wir sind ja das Lernnetzwerk Niederdeutsch vermitteln und wir beschäftigen uns ja mit digitalen Lehr-Lern-Formaten. Mich interessiert jetzt, welche Rolle die Digitalisierung und die damit einhergehenden gestiegenen Anforderungen an LehrerInnen und auch an Schülerinnen in Bezug auf das Niederdeutsche spielt. Vielleicht vor dem Hintergrund, welche Potenziale das eben für diese kleine Sprache hat, aber auch welche Herausforderung das nun auch noch für die kleine Sprache Niederdeutsch ist.
Also es ist genau diese Ambivalenz, die du schon genannt hast. Es sind Herausforderungen und gleichzeitig potenzielle Herausforderungen insofern, als dass die Lingua Franca der digitalen Kommunikation das Englische ist. Das ist ein Problem, vor dem quasi viele Nationalsprachen stehen, aber auch viele regionale Minderheitensprachen. Gleichzeitig haben wir aber dadurch, dass die SprecherInnen selber entscheiden können, welche Sprache sie nutzen online für ihre Posts auf Social Media oder für ihre Webseitengestaltung, auch ein Potenzial, kleine und Regionalsprachen sichtbar und hörbar zu machen. Und das wird durchaus auch genutzt. Und diese digitale Kommunikation ermöglicht, orts- und zeitunabhängig eben voneinander zu kommunizieren, kann dann auch dazu führen, dass sich Communities of Practice sprachbezogen etablieren. Also mit NiederdeutschsprecherInnen in Brasilien, in den USA oder überall auf der Welt. Und das wird auch gemacht, wenn wir uns beispielsweise verschiedene Instagram-Kanäle angucken oder auf YouTube Videos und die entsprechenden Kommentare auch dazu. Also das sind so die allgemeinen Rahmenbedingungen. Und wenn wir jetzt das Ganze niederdeutsch-didaktisch nochmal anblicken oder fokussieren, so sehen wir einerseits den didaktischen Rahmen der KMK-Standards zur digitalen Bildung und Digital Literacies, was als Querschnittsaufgabe für alle Schulen verbindlich ist und gleichzeitig dann eben hier auch eine besondere Herausforderung darstellt, so eine primär mündlich verwendete Sprache für die digitale Kommunikation quasi fit zu machen. Die Konzepte, die hierbei etabliert sind oder die wir hier etablieren, sind so eine doppelte Nutzung von Niederdeutsch als Medium der Instruktion auch auf digitaler Ebene und gleichzeitig als Lerngegenstand oder Zielkompetenz. Also man kann niederdeutsche Podcasts in den Unterricht einbinden. Das Medium des Unterrichts ist dann eben auch Niederdeutsch. Und wenn wir sagen, handlungs- und produktionsorientierter Unterricht, dass die SchülerInnen dann selbstständig auch einen möglichen niederdeutschen Podcast produzieren beispielsweise, um hier ein aktives Produkt in der Sprache zu generieren.
Das war jetzt ja eher in Bezug auf die schulische Vermittlung und ich habe mich jetzt gefragt, wir sind hier ja in der Lehrkräfteausbildung an den Universitäten tätig. Wie sieht's im Hochschulbereich aus?
Auch hier bildet die Digitalisierung eine wichtige Grundlage der Innovation in der Lehre. Und für Niederdeutsch als kleines Fach wird das sehr konsequent und intensiv genutzt von einer Forschungsgemeinschaft, die Niederdeutsche Philologie seit langer Zeit ist, auf dem Weg zu einer Lehrgemeinschaft. Du hattest vorhin schon erwähnt, das interuniversitäre Lernnetzwerk Niederdeutsch vermitteln, was schon seit 2018 in verschiedenen Formen zusammenarbeitet und dann 2023 bis 2026 von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre gefördert ist. Und hier geht es darum, dass sich Lehrende der Niederdeutschen Philologie in ihrer Funktion zukünftige Niederdeutschlehrerinnen und Lehrer auszubilden, zusammenschließen. Denn das kleine Fach Niederdeutsch hat in den letzten Jahren, wie viele kleine Fächer, massiv Kürzungen erlebt, Stellenstreichungen, Streichungen von Professuren, die dann dazu führten, dass an den einzelnen Hochschulstandorten kaum die ganze komplette Bandbreite in aller Tiefe mit einer reichen Expertise vermittelt und etabliert ist. Und die Idee war jetzt hier, diese Expertisen zu bündeln und kooperativ zu vernetzen. Und das reagiert natürlich auch auf entsprechende Forderungen des Wissenschaftsrats, beispielsweise hier zur Kooperation in der Lehre und auch zur Digitalisierung. Also die Lehrprozesse zu digitalisieren und ein Schwerpunkt dieses Lernnetzwerks ist eben auch diese Erstellung der OER, um hier diese digitalen Lernressourcen zu entwickeln und dass sich die Lehrenden diese wechselseitig auch zur Verfügung stellen.
OER, das steht ja für Open Educational Resources, also freie Bildungsmaterialien, weil das ja doch auch was Innovatives, also was sehr Spezielles auch für das Niederdeutsche ist. Da sind wir doch Vorreiter in der Disziplin und auch Vorreiter für andere kleine Fächer. Und da habe ich mich gefragt, wie das Thema OER vor dem allgemeinen Hintergrund einer integrativen Niederdeutschdidaktik einzuordnen sind. Du hast auch schon von den Digital Literacies gesprochen, auch von kompetenzübergreifendem Unterricht. Und ich habe mich da gefragt, wie du da das Potenzial eben dieser OER in der Lehrkräfteausbildung für das Fach Niederdeutsch siehst.
Ja, das sind viele Begriffe, die hier doch mal zusammenlaufen. Also integrative Niederdeutschdidaktik versucht also verschiedene Aspekte zu bündeln und miteinander zu vernetzen. Und Digitalisierung bietet Möglichkeiten, hier verschiedene Kompetenzen zu bündeln, um bei den OER genau dann eben hier verschiedene semiotische Ressourcen, verschiedene Inhalte zu bündeln. Also wenn man beispielsweise an so eine Lernlandkarte denkt, dann haben wir Wissensvermittlung, wir haben Möglichkeiten der interaktiven Verarbeitung über Quiz. Wir haben Möglichkeiten des kollaborativen Arbeitens. Also digitale Lernplattformen oder Strategien ermöglichen die Integration verschiedener Kompetenzen und in diesem Lernnetzwerk haben wir eben versucht, das auch zu entwickeln über OER, die diese Vielfalt an Rezeptions- und Verarbeitungsschritten auch mit abdecken. Also das ist so diese Idee, dass man nicht einfach nur einen Text liest, sondern es gibt halt verschiedene Anschlusshandlungen, verschiedene Aktivitäten, die den Lernenden dabei helfen sollen, dieses Wissen zu durchdringen und zu vertiefen. Diese OER sind insofern integrativ, als dass wir die Lehrenden ja ihre eigenen Inhalte, die sie in der Vorlesung oder in ihren Seminaren an ihrem eigenen Hochschulstandort immer wieder entwickeln, dann der Community zur Verfügung stellen und damit natürlich auch diese Expertisen an den anderen Hochschulen integriert und ins Lehrportfolio dann jeweils eingespeist werden können.
Wie kann denn auf dem aufbauen, was wir jetzt alles besprochen haben, aus deiner Sicht eine zeitgemäße Ausbildung für Lehrkräfte im Bereich Regional- und Minderheitensprachen, vielleicht am Beispiel des Niederdeutschen, aussehen?
Ich denke, so vier Punkte sind zentral. Das eine ist die fachwissenschaftliche Fundierung, die es natürlich auch da braucht. Und die Niederdeutsche Philologie, wie gesagt, guckt auf eine große, lange Forschungstradition auch zurück. Und die sollte flankiert werden, wenn wir an die schulische Ausbildung denken, mit Mehrsprachigkeitskonzepten und fremdsprachdidaktischen Aspekten. Also, dass man über den eigenen Tellerrand auch hinausguckt und guckt, regionale Minderheitensprachen gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern hier auch möglichst international mehrsprachige Kontexte adressiert. Das Zweite, was, glaube ich, wichtig ist, ist eine Vernetzung der Lehrenden untereinander, aber auch der Studierenden untereinander. Die Community ist relativ klein und gerade über Winterschools sehen wir immer wieder, wie sinnvoll und fruchtbar die Vernetzung der Studierenden ist. Und gerade das ist etwas, was über digitale Kommunikation sehr leicht zu erreichen ist. Da ist es die Aufgabe der Lehrenden, sowas auch anzubahnen. Und wenn wir von Vernetzung reden, dann kann man auch die verschiedenen Ausbildungsstufen in den Blick nehmen, dass wir sagen, okay, wir versuchen auch Studierende mit Lehrerinnen im Referendariat und etablierten FachlehrerInnen miteinander zu verknüpfen, damit es hier zu einem Austausch kommt. Das Dritte ist Stichpunkt Digitalisierung. Das ist natürlich etwas, was zentral ist auch für die Ausbildung, nicht nur als Querschnittsthema, sondern hier braucht es tatsächlich auch eine Kompetenz zum Umgang mit digitalen Lehr-Lern-Materialien und auch zur Überlegung, was ist eigentlich Digital Literacies, was will ich vermitteln in meinem Niederdeutschunterricht. Und als Viertes dann der Praxisbezug, dass die Studierenden frühzeitig mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt kommen und überhaupt mit den Vermittlungsinstitutionen, in denen sie später auch tätig werden.
Hast du zur Vorbereitung auf ein Seminar oder vielleicht auch zur Durchführung in einem Seminar eine kleine Aufgabe für unsere Zuhörenden mitgebracht?
Also wir entwickeln am Kompetenzzentrum für Niederdeutsche Didaktik didaktische Materialien in unterschiedlichem Umfang, nutzen unterschiedliche semiotische Ressourcen. Und die Aufgabe wäre jetzt, sich dort mal die didaktischen Materialien anzugucken und hier so jeweils die auch zu bewerten. Also welches didaktische Material finden die Studierenden besonders gut und bei welchen tauchen eher Fragen auf und das dann in der Gruppe auch zu besprechen und so ein Ranking gemeinsam zu erstellen, um sich darüber auch nochmal über die Kriterien auszutauschen. Und der letzte produktive Schritt wäre dann tatsächlich auch für ein bestimmtes Szenario selbstständig didaktisches Material zu entwickeln, entweder zu einem literarischen Werk oder zu einem Comic oder zu einem Instagram-Post und auch zu überlegen, was sind Lernziele, was sind Kompetenzen, die damit adressiert werden. Also das wäre so die Anschlussaufgabe.
Ja, super. Das klingt nach viel Spaß und auch nach einer interaktiven Aufgabe. Der Link zum KND und zu den didaktischen Materialien findet ihr auch in den Shownotes. Was wären denn aus deiner Sicht drei konkrete Hinweise, die du zukünftigen SprecherInnen oder auch LehrerInnen mitgeben würdest vor deiner Expertise in der Niederdeutschvermittlung?
Das ist gar nicht so leicht, das jetzt auf drei Aspekte zusammenzufassen und zu bündeln. Ich glaube, das Beste ist wie bei allen anderen Fremdsprachen auch der eigene Sprachgebrauch. Also in den Situationen offensiv Niederdeutsch zu verwenden, auch wenn es erstmal ungewohnt ist. Der zweite Punkt ist Digitalisierung. Ich glaube, online ist viel großartiges Material auch von verschiedenen Institutionen, dass man das nutzen kann, sich auch hier aktiv an den Diskursen beteiligen. Und das Dritte ist, sich nicht entmutigen zu lassen. Also gerade diese New Speaker, die aus den Schulen kommen oder Lehrerinnen und Lehrer, die wir ausbilden, werden nicht immer mit offenen Armen empfangen an der Schule selbst, weil Niederdeutsch immer als Zusatz gilt und in der SprecherInnengemeinschaft dann als, na, der hätte aber nicht mit dem Modern Make-up sorgen, sondern, naja, der hätte sich das annommen. Und das ist ein despektierlicher Ausdruck dafür, dass jemand Niederdeutsch gelernt hat. Aber das ist eine Sprache wie alle anderen, die gelernt werden kann. Also braucht es hier besonders viel Mut, glaube ich, auch und Kreativität. Aber ich glaube, das sind so die beiden wichtigen Zielkompetenzen.
Ja, danke dir. Und zum Abschluss wollte ich auch dich noch einmal fragen oder darum bitten, unsere Folge, also das, was wir thematisch heute besprochen haben, mit möglichst drei Schlagworten einmal zu beschreiben.
Also als drei Schlagworte würde ich sagen Heterogenität, Kooperation und Innovation. Heterogenität als Ausgangslage, die wir über kooperatives Arbeiten innovativ adressieren. In der Niederdeutschdidaktik.
Das war jetzt perfekt aufeinander bezogen. Ich danke dir recht herzlich, Birte, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich persönlich habe viel mitnehmen können und ich denke unsere Zuhörenden auch. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal.
Das war Metablatt, eine offene Bildungsressource OER des Lehrnetzwerks Niederdeutsch vermitteln, LENI, unter der Lizenz CC BY SA. Bei Fragen und Ideen finden Sie die Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Executive Producer Professor Dr. Birte Arendt und Anne Hertel, Producer. Producer, Host und Moderatorin Anne Hertel. Redaktion Anne Hertel, Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Inhaltliche Verantwortung der die Expertin aus dem Netzwerk und Anne Hertel. Aufnahmeleitung Inga Hafenstein und Annelie Steinbach. Schnitt Anne Hertel, Annelie Steinbach und Inga Hafenstein. Musik von Pixabay unter der CC0-Lizenz. Stimme Anne Hertel. Metaplatt ist am Standort Greifswald konzipiert und produziert worden. Die Produktion erfolgte mit freundlicher Unterstützung des DigiLabs der Deutschen Philologie der Universität.